Wir kennen Situationen, wenn wir vielleicht beim Arzt sind oder sogar im Urlaub, dass jemand nach ein paar Sätzen fragt, und wo kommen Sie her? Und dann sagen wir, ja, aus Detmold, oder wenn es im Ausland ist, aus Deutschland, dann kommt vielleicht, nein, nein, ich meine ursprünglich. Und dann so nach dem Motto, wo sind Sie geboren, wo sind Sie aufgewachsen? Und je nachdem, manchmal gerne, manchmal widerwillig, bekennen wir uns dann, dass wir Russlandsdeutsche sind und müssen das auch noch erklären, was das heißt. Ich möchte jetzt einen Text lesen, der auch sich sozusagen mit dieser Frage ein wenig, so scheint mir, beschäftigt. Wo kommst du her? Was ist dein Ursprung? Ich lese aus 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wo kommst du her? Paulus schreibt ja an eine Gemeinde in Korinth, Menschen, die gerettet sind durch Jesus Christus. Und der Text steht in einem Zusammenhang, wo Paulus einige Missstände ansprechen muss und sie zurechtweist. Und mir scheint, man könnte, wir werden das heute nicht machen, aber wenn man das mal so im ganzen Zusammenhang liest, so die ersten Kapitel, dann könnte man das so überschreiben mit diesen drei Fragen, dass Paulus fragt, denkt noch mal nach, wo kommt ihr her, wer seid ihr und wie lebt ihr? Also dieser Blick in die Vergangenheit, wo kommst du her, ist oft unbequem. Und dieser Sündenkatalog, den ich hier vorgelesen habe, wenn man den nochmal liest und nochmal liest, da kann einem schon mulmig werden. Und Paulus zieht hier das Fazit und sagt, solchen Menschen ist das Reich Gottes und der Himmel verschlossen. Menschen gehen verloren und kommen nicht in das Reich Gottes, weil sie ja Jesus Christus nicht als Sohn Gottes anerkennen und glauben. Das stellt die Bibel uns als die Sünde dar und sagt, das ist die Ursünde, dass der Mensch Gott nicht ehrt, dass er Gott nicht vertraut, so wie ganz am Anfang, dass Menschen, so wie der Satan in seinem Wesen auch, Gott gleich sein wollen. Sie wollen uns nicht unter ihn demütigen, ihn nicht glaubend anerkennen als Gott. Und diese Ursünde zieht ja auch immer eine ganze Palette an Sünden mit sich. Oder anders könnten wir es auch ausdrücken, in diesen ganz praktischen Dingen, in diesen hässlichen Sünden und in vielen mehr, das ist ja kein Anspruch auf Vollkommenheit dieser Liste, in all den Sünden wird das deutlich, dass dieser Stolz und dieser Unglaube im Herzen des Menschen verankert ist. Vielleicht stellt sich bei uns auch die Frage, wenn Sünde vergeben, wenn Schuld bezahlt ist, warum noch darüber reden? Wir haben oder kennen so gängige Formulierungen wie vergeben und vergessen oder unsere Sünden im Meer der Vergessenheit. Und wir kennen auch solche Anwendungen, dass wir Gott wirft die Sünden der Menschen ins Meer und dort ein Schild oder dort sollte man ein Schild aufstellen, Fischen verboten. Und allerlei so Gedanken in diese Richtung. Wir sagen manchmal auch, Gott kann sich ja daran nicht mal erinnern an unsere Sünden, weil er sie vergeben hat. Oder wir sagen, man sollte das ruhen lassen und nicht immer wieder rauskramen und aufwühlen. Und sicher haben solche Gedanken auch irgendwie eine Berechtigung. Und ich habe mich auch gefragt, woher kommen solche Ausdrücke oder solche Gedanken? Und ich vermute, Sie basieren auf Verheißungen der Bibel. Die sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Und ich möchte zwei davon lesen. Einmal aus Micha 7, Vers 18 bis 19. Da steht: Wer ist ein Gott wie du? Vielleicht erinnern wir uns, der Willi Wiens hat mal über diese Verse gepredigt. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen und unsere Schulden niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Da haben wir das Meer mit den Sünden. Das basiert sicherlich auf dieser Verheißung. Ich lese uns noch eine Verheißung, die ist in Jeremia 31, Vers 34. Dann, und das ist ein prophetischer Ausspruch, der für das tausendjährige Friedensreich ausgesprochen ist, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Natürlich ist das ein Unterschied, wenn wir sagen, Gott hat das vergessen, oder wenn Gott hier sagt, ich werde daran nicht mehr denken. Ich denke, da sollten wir schon genau hinschauen, bevor wir solche Aussagen machen. Aber wichtig ist, Gott sagt hier in diesen zwei Verheißungen, die ich gelesen habe, und es gibt ja noch einige mehr davon, wie er mit unseren Sünden umgehen wird oder wie er damit umgeht. Aber wichtig ist auch festzuhalten, dass es dadurch nicht eine Aufforderung an uns ergeht, ebenfalls nicht mehr an unsere Sünden zu denken. Ich möchte uns einen Text lesen, der uns vielleicht sogar ein bisschen überrascht. Das hat es bei mir zumindest schon wenig getan, dass ich gemerkt habe, das habe ich sonst irgendwie überlesen. 5. Mose, Kapitel 9, Vers 7. Das sind Worte in der Rede von Mose an das Volk, kurz bevor sie das Land einnehmen dürfen, nach dieser langen Wüstenwanderung von 40 Jahren. Da sagt Mose: Denke daran, vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an, als du aus dem Land Ägypten herausgezogen bist, bis ihr an diesen Ort kamt, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen. Und dann kommen viele Details und Aufzählungen, wo Gott durch Mose das Volk erinnert und sagt: Schaut mal, da war was an dem Berg und dort habt ihr gemurrt und dann hat Gott euch so und so bestraft. Und er erinnert sie so ähnlich wie davor, dass er sagt: Hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. So klingt das hier auch. Und er sagt: Denk daran, vergiss das nicht. Vergiss deine Schuld nicht. Deine Vergehungen der Vergangenheit, vergiss sie nicht. Man könnte sagen: Mensch, das liegt schon 40 Jahre zurück. Und jetzt holt er das wieder raus. Warum? In dieser Situation, das Volk steht vor der Herausforderung wie damals. Nämlich, Gott zu vertrauen oder nicht. Sie standen schon mal an demselben Punkt und sie haben versagt. Sie haben nicht Gott vertraut und haben gesagt, wir werden ja alle umkommen, wir und unsere Kinder, und sind umgedreht und wollten weg. Nachher wollten sie dann doch wieder kämpfen. Und deswegen kommt dieses und er sagt: Denkt daran. Denkt, was ihr damals falsch gemacht habt. Welche Sünden ihr Gott gegenüber gebracht habt, damit es nicht wieder geschieht. Seid keine Wiederholungstäter. Sie sollten über ihre Sünden nachdenken und auch über die Folgen, die die Sünde mit sich brachte, um sie nicht zu wiederholen. Über unsere Sünden der Vergangenheit nachzudenken und sich bewusst zu machen, dieses: Wo komme ich eigentlich her? Aus welchem Schlamm, aus welchem Sumpf der Sünde? Das soll uns helfen, nicht bereits getane Fehltritte nochmal zu machen. Generell könnte man hier fragen, wie geht es uns, wenn uns unser Gewissen anklagt? Wir wissen um eine konkrete Sünde. Wir wissen um Personen, denen wir dabei geschadet haben, denen wir Unrecht getan haben. Und jetzt sind wir dran und müssen irgendwie das klären. Eine Bitte um Vergebung, Buße, ein Bekenntnis, das fällt immer schwer. Ich glaube, wir neigen dann generell schon schnell dazu, uns recht allgemein auszudrücken. Wir sagen dann so Sachen wie: Wenn ich jemand beleidigt habe, dann verzeiht mich das bitte, ja? So. Und da weiß man nicht viel damit anzufangen. Oder wir sagen, naja, wir sind alle fehlerhafte Menschen und passiert hier und da mal was und wenn was gewesen sein sollte. Aber eigentlich wissen wir, was Sache ist. Aber wir formulieren dann so schwammig. Oder jemand sagt vielleicht, da sind so ein paar Dinge gelaufen, die waren nicht in Ordnung. Ja, was soll das heißen? Vielleicht hat er jemanden umgebracht. Vielleicht hat er nur unfreundlich gegrüßt, das weiß man nicht. Aber wir neigen dazu, so zu verallgemeinern und Sünde nicht beim Namen zu nennen. Und ich glaube, das zeigt eines, dass wir Sünde und Schuld gerne am liebsten verbergen und verstecken. Das ist ja auch hochverständlich. Das kann ja jeder von uns nachvollziehen, dass man damit nicht gerne um die Ecke kommt. Und bei diesem Versuch, Sünde und Schuld zu verstecken, scheint mir, sollen uns manchmal Menschen oder auch Gott helfen in unserer Vorstellung. Dass wir das schnell weggetan haben wollen und dann ja nicht mehr drüber, keinen Gedanken verlieren. Wir haben den Vers vorhin in der Kinderandacht gehört. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wir werden bestimmt nicht, das hat Wilhelm Pals immer wieder in seinen Predigten gesagt, wir werden wahrscheinlich niemals alle Sünden unseres Lebens aufreihen können, weil es so viele sind und weil wir viele auch schon vergessen haben. Aber die, die wir kennen, die, von denen wir wissen, sie sind da, die dürfen wir, die sollen wir beim Namen nennen, damit Reinigung und Vergebung geschieht. Da haben wir Verantwortung. Ich möchte hier ein kurzes Beispiel erzählen. Freunde von uns haben das schon mitgekriegt und Familie hier und da habe ich schon mal erzählt. Das ist ein bisschen witzig, aber auch gleichzeitig eigentlich sehr, sehr ernst und traurig. Kurz bevor wir nach Deutschland gefahren sind, ich war 11 Jahre alt, da habe ich geguckt, wie die Erwachsenen das so regeln, wenn sie nach Deutschland fahren. Die gehen nach vorne und sagen, wenn ich wen beleidigt habe, könnt ihr mir bitte vergeben. Und dann ist die Gemeinde meist aufgestanden, als Zeichen dafür, dass sie vergibt und dann sind die nach Deutschland abgereist. Und es gab da so eine Situation, ich hatte einen Jungen mal die Nase blutig geschlagen gehabt, weil ich meine Cousine heldenhaft beschützen wollte. Die weiß das noch. Und jetzt kam dieser Zeitpunkt der Abreise und wir wussten alle nicht, werden wir uns in diesem Deutschland, wo immer das ist und wie weit das auch immer ist, werden wir uns da jemals wiedersehen. Und ich habe so damit gekämpft und dachte, ich werde nach vorne gehen in die Gemeinde und werde das so sagen. Ich habe geguckt, das machen keine Kinder, aber ich habe mir gedacht, vielleicht geht das trotzdem. Und das, ich war drauf und dran, ich habe das dann aber doch nicht geschafft. Vorher gab es eine Situation, da war Winter und Schneeball wurde gespielt und ich dachte mir, okay, du wirst den Schneeball machen, du wirst diesen Jungen abwerfen und dann wirst du kommen und sagen, kannst du mir das verzeihen? Und eigentlich meine ich die andere Situation. Und wenn er dann ja sagt, dann bin ich frei davon. Es hat nicht funktioniert. Zum Glück nicht. Er hat mich nur komisch angeguckt, wieso man sich für sowas um Vergebung bittet, wenn man jemanden einen Schneeball abwirft. Und das hat alles nicht geklappt. Wir sind nach Deutschland gefahren, unverrichteter Dinge. Gott hat das so geführt, dass wir uns hier über den Weg gelaufen sind, bei irgendeinem Susanowo-Treffen. Und ich konnte meine Sünden bekennen. Und es kehrte wieder Frieden ein. Diese Sache ist geklärt. Da ist Vergebung geschehen. Ich möchte jeden ermutigen. Geh mit Jesus oder auch mit Menschen dahin, wo alles angefangen hat. Da, wo du weißt, da ist was passiert. Da ist Sünde geschehen. Nicht allgemein, das wird nicht funktionieren. Bei Achan im Alten Testament, als der erwischt wurde, wird er zur Rede gestellt und dann sagt Josua zu ihm, bekenne, mein Sohn, was du getan hast. Und er steht da und das Gerichtsurteil ist schon klar, was es gleich gibt. Und er sagt, ich sah diesen babylonischen Mantel und die Silber und das Gold und alles, was da so war. Und ich begehrte das und ich habe es genommen und es ist da verscharrt. Und so hat Sünde immer eine Geschichte. So funktioniert die immer. Wir müssen eine Sache nur lang genug anschauen, dann wollen wir sie haben. Ob es eine Sache oder ein Mensch ist, irgendetwas, was uns nicht zusteht, was uns verboten ist. Und dann ist es nur die Frage der Zeit, dass wir uns das nehmen. Und dann sind wir aber so unglücklich und wissen nicht, wohin damit. dass wir es verscharen müssen und haben Angst, entdeckt zu werden. Das macht Sünde mit uns. Erst ist sie so verlockend und nachher macht sie uns kaputt. Reden wir nicht um den heißen Brei herum, sondern bekennen wir die Dinge so, wie sie sind, nennen wir sie beim Namen. Wem wollen wir was vormachen? Wo kommst du her? Ist die Frage. Und ich glaube, wir Christen müssen nicht so tun, als wenn wir keine Sünde hätten. Sonst würden wir hier nicht gleich an dem Abendmahl teilnehmen. Man könnte sagen, ja, aber das ist doch alles vergeben. Stelle ich dann nicht womöglich Gottes Vergebung in Frage, wenn ich über die Sünden der Vergangenheit nachdenke? Ist das so eine Art Unglaube vielleicht? So eine Art Zweifel? Paulus, der selbst diesen Brief an die Korinther schreibt und sie quasi mit ihren Sünden, mit ihrer Herkunft so konfrontiert, er sagt über sich selber und ist uns daran ein großes Vorbild. Und diesen Text möchte ich uns lesen, das ist 1. Timotheus, Kapitel 1. Er hält damit nicht hinterm Berg mit seiner Vergangenheit. Er nennt die Dinge beim Namen, so wie es ist. 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das finde ich so faszinierend. Er schaut in seine Vergangenheit zurück und sagt, und er, übrigens, das ist genau dieses Wort, was hier in dem Sündenkatalog aus 1. Korinther 6 steht. Er sagt, ich war ein Lästerer. Sagt, ich war ein Gewalttäter, ein Verfolger. Und dann sagt er noch, ich war der vornehmste von den Sündern. Also er macht dieses Spielchen nicht mit, dass er sagt, der Nachbar, der ist noch schlimmer, ich bin auch ein Sünder, aber der, was der getan hat, das macht er nicht. Er sagt, ich stand vorne. Also wenn es einen gibt, der auf der Top-10-Liste bist von den Sündern, dann bin ich dabei. Das sagt er hier. Und ich frage mich, was hören wir hier raus? Hören wir hier Selbstanklage? Hören wir hier Verzweiflung? Oder Zweifel an der Vergebung? Keineswegs. Wir hören Anbetung und Dank. Er sagt, das hat sogar einen Sinn. Das ist, wenn Gott, so nach dem Motto, wenn Gott einen Sünder wie mich retten kann, wie viel mehr dann die anderen? Das ist eine Art Vorbild. Und letztendlich führt es zu Dank und zu Anbetung. Hier denkt einer über seine Vergangenheit nach und spricht sogar offen darüber, in welchen Sünden er gesteckt hat. Und er schafft es, Gott darüber den Dank zu bringen, weil er sagt, die Gnade und die Liebe und der Glaube, das alles ist dem begegnet und ist viel größer. Das ist derselbe Paulus, der das so deutlich macht in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade doch viel mächtiger geworden. Also er hält damit nicht unterm Berg. Je mehr wir uns in unserer Sündhaftigkeit erkennen und uns der Sünden bewusst werden, umso kostbarer wird uns die Gnade und die Vergebung Gottes. Der Dank und Lobpreis kommen dabei rum. Deswegen, wem wollen wir etwas vormachen? Paulus sagt, diese allen schlimmen Sünden, die hier aufgezählt sind, das seid ihr gewesen, weil ihr reingewaschen worden seid. Deswegen, aber das ist unsere Vergangenheit. Das müssen wir wissen. Wir müssen nicht so tun, als wenn wir die Scheinheiligsten oder die Heiligsten der Nation wären. Jawohl, von unserer Stellung her ja, aber verleugnen wir doch nicht unsere Herkunft. Eine zweite Sache, wie ich schon eben sagte, Paulus lädt sogar ein und sagt, wenn er mich retten konnte, einen Sünder wie mich, wie viel mehr, wie viel Mut kann dir das machen, auch zu kommen? Und ich möchte das hier auch so anwenden und sagen, Christen und Gemeindemenschen sind nicht die Fehlerlosen, die Menschen ohne Probleme und ohne Macken. Es sind diese, und ich lese uns das nochmal, das ist eine Liste, die gefällt uns nicht, aber das sind errettete Menschen, wie sie früher waren. Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Das sind die Christen, wie sie früher waren, bevor sie errettet sind. Und wenn Gott solche Leute retten kann, meinst du, er könnte dich nicht retten, der du jetzt unversöhnt mit Gott lebst? Doch, das kann er. Da kommen wir her, aus diesem heraus hat Jesus uns gerettet, wenn wir seine Kinder sind. Daher ist diese Frage letztendlich so wichtig, nicht nur, woher kommst du, sondern wer bist du? Wer bist du jetzt? Und ich bin so froh, dass dieser Text nicht einfach da einen Punkt macht, dass Paulus hier nicht die Tinte ausgegangen ist oder was auch immer, sondern dass das weitergeht. Er sagt, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. Bist du noch ein verlorener Sünder oder bist du bereits das, was ich eben gelesen habe, abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt worden? Wenn es das nicht gäbe, wäre es sinnlos und ausweglos und ja, lebensgefährlich, über seine Vergangenheit nachzudenken. Wenn es diese Tür nicht gäbe, dann würden wir verzweifeln. Aber der Geist Gottes, der in unser Herz hineinleuchtet und unser Gewissen wachruft, ist auch derjenige, der das Herz reinwäscht, der den Menschen heiligt und ihnen Gerechtigkeit zuspricht. Es heißt hier, wir haben das durch den Namen des Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. Wer bist du? Ein Kind Gottes und reingewaschen und geheiligt und gerechtfertigt? Wenn ja, dann gibt es für dich auch die Möglichkeit, anhand dessen, dass du weißt, wie schuldig und wie dreckig und wie schlecht du warst und vielleicht immer wieder noch wirst, in der Gnade Gottes festzuhalten, die Gnade Gottes zu rühmen. Und das war, glaube ich, auch so der Ansatz von Paulus. Ich werde das jetzt nicht mehr ausführen so ganz, aber aus diesen Gedanken, wo komme ich her und wer bin ich durch Christus, ergibt sich die dritte Frage, wie lebe ich das jetzt? Ja, wie will ich jetzt leben? Das war und das bin ich geworden in Jesus, gerecht gesprochen, heilig, rein. Und wie lebe ich jetzt? Was mache ich mit diesen Dingen? Paulus schreibt ja an die Gläubigen in Korinth mit einer sehr warnenden Art und sagt, es gab Leute, die reingewaschen, geheiligt und gerechtfertigt waren und die liefen zurück in dieselben Sünden hinein. Wo sie rausgerettet, rausgeliebt worden sind, dahin sind sie wieder zurückgegangen. Und vielleicht hatten sie sogar den Gedanken, naja, wenn die Gnade so groß ist, dann wollen wir sie noch größer machen, indem wir sündigen. Paulus muss das zurechtstellen und sagen, das geht nicht. Das Reich Gottes ist nicht für solche Menschen, die so leben. Reingewaschene Menschen, Geheiligte und Gerechtfertigte, haben nicht nur die Pflicht, aber auch die Kraft in dem Christus, der sie gerettet hat, das zu werden und das zu leben, beziehungsweise das zu leben, was sie sind. Wir sind das in Christus und jetzt dürfen und sind wir aber auch verpflichtet, das zu leben. Wenn wir sündigen, dann haben wir als gläubige Menschen einen Weg und der heißt Jesus Christus. Wenn uns unser Herz verdammt, dann haben wir einen Fürsprecher und der heißt Jesus Christus. Wenn wir mal wieder den Pfad der Sünde betreten haben und uns beschmutzt haben, dann haben wir einen, der uns die Füße wäscht. Das ist Jesus Christus. Wenn du Angst hast, in das Dunkel deiner Vergangenheit zu gehen, dann haben wir ein Licht und das heißt Jesus Christus. Zu ihm wollen wir jetzt beten. und vor ihm ehrlich sein. Wir stehen auf dazu.